Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde und freue mich immer wieder, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, zusammenzukommen in aller Freiheit und aus seinem Wort auch zu lernen. Der Herr hat mir einen Gedanken aufs Herz gelegt: die Wahl des Kreuzes. Und dieser Gedanke oder dieses Thema, das hat so eine doppelte Bedeutung. Wir haben ja heute den Tag der Wahlen. Und es wird, denke ich, mit Sicherheit so sein, dass eine der Parteien sich zu dem Wahlsieger auserkoren wird. Und es wird bei dem einen wahrscheinlich eine große Freude sein, andere werden wahrscheinlich wieder enttäuscht auch sein. Und wisst ihr, alles, was im Vorfeld der Wahlen gesprochen wird, wie alles berichtet wird in den Medien, das hat ja eine Auswirkung auch auf uns. Und die Frage ist, wie beurteilen wir persönlich als Christen manche Entwicklungen oder allgemein auch, wie es tatsächlich vor sich geht. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2, Vers 21, da heißt es so: Er, das heißt Gott, ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Das heißt, Gott bestimmt, wer regiert. Und das wollen wir, meine Lieben, immer im Hinterkopf sozusagen behalten, unabhängig, wie, ich sag mal, das von der Gesellschaft allgemein über die Medien auch uns rübergebracht wird. Und wir wollen heute mehr aus dieser Perspektive auch die Wahlen betrachten. Die Wahlen insofern, dass Gott uns, einem jeden Einzelnen, einen freien Willen geschenkt hat, zu wählen. Und dass dann aber jede unsere Entscheidung, jede unsere Wahl immer auch Konsequenzen hat. Das ist immer so. Das wollen wir aus der Schrift heraus auch betrachten. Und dann wollen wir schauen, wie gehen Menschen sozusagen mit den Problemen, wenn ich so sagen darf, mit den Herausforderungen unserer Zeit auch um. Und dann wollen wir wieder aus der Schrift schauen, wie löst eigentlich Gott Probleme. Und dann wollen wir das Ganze auf uns persönlich anwenden und schauen, hat es für uns, die wir sagen, wir glauben, wir wollen Jesus nachfolgen, was hat es für uns persönlich auch zu sagen? Und wir wollen zuerst mit dem Gedanken einsteigen, dass Gott uns Menschen einen freien Willen geschenkt hat und dass unser Handeln immer Konsequenzen auch nach sich zieht. Und wir wollen jetzt in eine Geschichte aus dem Alten Testament auch eintauchen. Und zwar die Situation von Salomo an und dann der Übergang zu der Regentschaft auch seines Sohnes Rehabeam. Und zwar, wir steigen jetzt in 1. Chronik 28, die Verse 8 und 9 auch ein. Das ist die Rede Davids an die Obersten des Volkes, als er Salomo, seinen Sohn, als Nachfolger vorgestellt auch hat. Da heißt es so, 1. Chronik 28 von Vers 8: Nun vor dem ganzen Israel, der Volksversammlung des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit das gute Land besitzt und es für immer für eure Kinder nach euch vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht das Dichten aller Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, wird er dich für immer verwerfen. David hat ja sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht und eins durfte er in der Schule Gottes lernen. Es gibt entweder einen Weg, den wir gehen mit Gott, aber in dem Moment, wo wir uns von Gott entfernen, dann wird Gott einen auch verlassen. Und das deutet ja genau auf diesen Hinweis hin, dass zum einen jeder Mensch einen freien Willen hat. Keiner ist irgendwie gezwungen, diesen Weg zu gehen. Der freie Wille ist uns gegeben. Aber diese Konsequenz, wie er auch seinem Sohn Salomo das ans Herz legt, wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Völlig außer Zweifel. Wenn wir uns Gott nahen, sagt die Schrift, dann naht sich Gott zu uns. Wirst du ihn aber verlassen, wird er dich für immer verwerfen. Wir wollen ja die Schriftstellen auch des Alten Testamentes immer durch die Brille sozusagen Jesu Christi betrachten. Denn in Jesus Christus ist ja die ganze Erfüllung der Bibel auch zu suchen. Und wisst ihr auch, wenn wir durch diese Brille das Ganze anschauen, so haben wir doch im Neuen Testament Schriftstellen, wo der Herr Jesus das einzelne Schaf sucht, ja, dass er ihm nachgeht. Aber wisst ihr, wenn ein Mensch trotzdem die Fürsorge Gottes ablehnt, das Mahnen, dann sagt Gott, Jesus Christus, dein Wille geschehe. Er wird uns niemals in die Nachfolge auch zwingen. Und das wollen wir grundsätzlich mal so für uns auch behalten. Und jetzt nochmal zu Salomo zurück. Salomo hat doch einen wunderbaren Anfang auch gemacht. Wenn wir bedenken, wie Gott ihm begegnet ist in einem Traum und ihn so einfach gefragt hat, was wünschst du dir? Da würden wahrscheinlich viele Menschen so manche Wünsche Gott vorbringen. Gott ist nicht ein Mensch, wo man sagt, vielleicht klappt es, dass der Wunsch in Erfüllung geht oder nicht. Wenn Gott gibt, dann gibt er. Und somit war schon mit diesem Wunsch sehr, sehr viel auch verbunden. Und Salomo bittet um Weisheit. Ja? Wenn wir bedenken, wie schwer sein Vater David durchgegangen ist, und das hat ja Salomo auch alles mitbekommen, wie viele Kämpfe er hatte. Ist es nicht eigentlich in der Natur unseres Herzens, dass wir sagen, ich brauche irgendwie Sicherheit, ja? Ich brauche die Sicherheit, und so wäre es sehr naheliegend, dass Salomo in diese Richtung einen Wunsch geäußert hätte. Aber er macht es nicht, sondern er bittet um Weisheit. Und wisst ihr, Gott hat genau diese Herzenshaltung Salomos gesehen und er hat wirklich ihn auch ganz groß gesegnet. Dass sogar von auswärts Menschen kamen, die Königin von Saba, und so hat sich das herumgesprochen, welch eine Weisheit, welch eine Herrlichkeit Salomo auch besaß. Und alle Menschen, sie mussten es anerkennen, ich sage es mit meinen Worten, Salomo ist der Gesegnete Gottes. Aber Salomo war ein Mensch und er hat eine Warnung Gottes ignoriert. Das lesen wir in 1. Könige 11, von dem ersten Vers an, 1. Könige 11. Das heißt also, aber der König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao viele ausländische Frauen. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische. Aus den Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Gott hat eine Warnung ausgesprochen und Salomo, er hat hier eine Schwachheit gehabt. Eine Schwachheit und er hat dem ganzen Raum auch gegeben. Und wir lesen schon in dem vierten auch Vers, als Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Das ist schon mal die erste Entwicklung, die uns hier aufmerksam macht. Salomo war ja noch jung gewesen, als er König auch geworden ist, und er hat einige Anweisungen von seinem Vater bekommen. Er wurde auch unterwiesen in den Gesetzen und er hat auch das gewusst, was wir gerade eben gelesen haben. Und trotzdem hat er hier seine Schwachheit gehabt. Und er wird sich sagen, gesagt haben, ich will doch Gott dienen. Und ja, es ist eine Warnung, ich stimme dem voll zu, aber ich werde es hinkriegen. Ich werde es persönlich hinkriegen, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass die Zeit, eine gewisse Zeit seines Lebens, Salomo Recht gegeben hat. Er hat Gott von ganzem Herzen gedient, Gott hat ihn gesegnet und es klappt alles wunderbar. Und dann lesen wir aber diesen Gedanken, als Salomo alt war. Da neigten seine Frau und sein Herz fremden Göttern zu. Wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Situationen beurteilen, wenn wir Handlungen der Menschen beurteilen, dann müssen wir immer schauen, was sagt das Wort Gottes zu den Handlungen. Und nicht immer sehen wir sofort die Konsequenzen des falschen Handelns. Aber die Zeit, sie offenbart immer auch alles. Und wir wollen nochmal festhalten, jede Handlung, sie hat Konsequenzen. Jede Handlung bringt seine Folgen auch mit. Dann lesen wir ab dem 9. Vers, 1. Könige 11, Vers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war, und ihm genau das geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern folgen sollte. Aber er hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil solches bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Satzungen nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, will ich das Königtum von dir reißen und deinem Knecht geben. Doch um deines Vaters David willen will ich es nicht zu deiner Zeit tun, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch ich will ihm nicht das ganze Reich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um Davids, meines Knechts willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Es kommt ein Zeitpunkt, wo Gott hier klipp und klar auch Stellung bezieht, ja, und Salomo jetzt auch zur Rede stellt. Und jetzt wollen wir einfach schauen, Gott hat ein Wort gesprochen, wie erfüllt sich dann das Ganze auch weiter. Nach dem Tod Salomos wurde ja sein Sohn Rehabeam König. Und wir lesen dann weiter in 2. Chronik 10, wie der König Rehabeam nach Sichem auch gekommen ist und das ganze Volk auch zu ihm. Und ab dem dritten Vers heißt es dann so: Und sie sandten hin und ließen, also Jerobeam, rufen. Das ist übrigens dieser Knecht, was Gott verheißen hat, den Gott dann sozusagen als Widersacher Salomo auf den Plan rufen wird. Und Jerobeam kam mit ganz Israel und sie redeten mit Rehabeam und sagten: Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Erleichtere du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat, dann wollen wir dir untertan sein. Er sagte zu ihm: In 3 Tagen kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Eine weise Entscheidung Rehabeams, dass er nicht aus der Hüfte geschossen hat, irgendwie nach Lust und Laune entschieden hat, sondern er hat sich Zeit genommen. Er hat dann auch Leute befragt, es waren die Ältesten gewesen, die seinen Vater David begleitet haben auf dem Weg, aber es waren auch junge Menschen gewesen, die sozusagen mit denen er aufgewachsen ist und die eben mit denen er auch befreundet war. Und wir lesen dann weiter von dem 12. Vers. Als nun Jerobeam und alles Volk am 3. Tag zu Rehabeam kamen, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am 3. Tag, antwortete ihn der König hart. Und der König Rehabeam ließ den Rat der Ältesten außer Acht, redete mit ihm nach dem Rat der Jungen und sagte: Hat mein Vater euer Joch schwer gemacht? Will ich es noch verstärken? Mein Vater hat euch mit Peitschen bestraft, ich aber mit Skorpionen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott gefügt, damit der Herr sein Wort bestätigte, dass er durch Achia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, geredet hatte. Als ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, antwortete das Volk dem König: Was haben wir für Anteil an David oder Erbteil am Sohn Isais? Jeder von Israel zu seinem Zelt. So sieh nun zu deinem Haus, David. Und ganz Israel ging in seine Zelte. Sodass Rehabeam nur über die Kinder Israel regierte, die in den Städten Judas wohnten. Der König Rehabeam, er stand vor einer Entscheidung. Und wenn wir uns in die ganze Situation, die ganze Geschichte reindenken, so war es nicht einfach gewesen, hier ja die richtige Entscheidung zu treffen. Zum einen, sein Opa, der König David, hat ja, ich sag mal, einen guten Grundstein gelegt. Sein Vater Salomo hat wirklich das Reich zur Blüte gebracht. Und das ist doch selbstverständlich. Man möchte doch irgendwie weiter expandieren, man möchte weiter in dem Wohlstand auch leben und man braucht eben auch Leute, die eben Städte bauen, Häuser bauen, die eben auch dafür da sind. Jetzt, wie soll das Ganze funktionieren, wenn Leute da nicht mehr mitmachen wollen? Soll man auf den Rat der Ältesten hören und da irgendwie nachgeben? Wird es einem als Schwäche ausgelegt? Oder soll man mehr auf den Rat der Jüngeren hören und sagen: Mensch, ich bin der starke Mann, der hier das Sagen hat und irgendwie muss doch das Reich funktionieren. Wir merken hier, das war keine einfache Entscheidung. Und was noch interessanter wird, meine Lieben, das ist der Vers 15. So heißt es hier: So hörte der König nicht auf das Volk. Und dann wird uns eine Begründung gegeben, warum. Denn es war so von Gott gefügt. Sehr interessant, oder? Gott hat die Herzen so, ich sag mal, gedreht, dass diese Entscheidung so eingetroffen ist. Und wir werden später noch sehen, Rehabeam wird sich einmal, grundsätzlich, wenn er so sich vor Gott auch verantwortet für sein Leben, wird er nie sagen können, Gott, eigentlich bist du schuld an dieser Sache, dass es so weit gekommen ist, sondern wir werden später darauf zu sprechen kommen, er wird ganz klar erkennen, ich habe persönlich versagt. Aber hier an dieser Stelle wollen wir schon mal schauen, angeblich ist ja ein neuer König, er regiert, er hat irgendwas zu sagen und wir merken im Hintergrund, wie Gott die Herzen auch hier lenkt. Rehabeam war natürlich auch Mensch gewesen, König, der doch völlig davon ausgegangen ist. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass diese Situation ihn überfordert hat. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Volk sich von ihm abwendet. Israel auf zu seinen Zelten. In so einer Lage hat er sich wohl nicht gewähnt. Was macht Rehabeam? Wir gehen in das nächste Kapitel, Vers 11 und lesen dann. Als Rehabeam nach Jerusalem kam, versammelte er das Haus Juda und Benjamin 180.000 auserlesene Soldaten, um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königreich wieder an Rehabeam brächten. Aber das Wort des Herrn erging an Schemaja, den Mann Gottes: Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König Judas, und dem ganzen Israel, das in Juda und Benjamin ist. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen, um gegen eure Brüder zu kämpfen, jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn und ließen ab von dem Zug gegen Jerobeam. Ganz interessant. Ganz verständlich, denke ich, die Reaktion von Rehabeam und wie Gott wiederum eingrätscht und sagt, pass auf, die Sache, sie ist von mir. Lass ab davon und komm zur Ruhe. Und hier merken wir wiederum, dass Rehabeam einerseits auch wirklich ein weiches Herz hatte und einerseits auch Gott dienen wollte. Und er hat sich sagen lassen. Und dann merken wir, wie weiter auch die Geschichte mit Rehabeam sich entwickelt hat, der sich mehr den Götzen zugewandt hat und wirklich gottesfürchtige Menschen aus ganz Israel, die haben sich dem Rehabeam zugewandt, weil sie gesagt haben, natürlich, der Tempel, der ist in Jerusalem und wir wollen Gott dienen und somit hat Gott die Königsherrschaft Rehabeams, des Sohnes Salomos, gestärkt. Das ging so 3 Jahre. Dann lesen wir aber in dem 12. Kapitel, als aber das Königreich Rehabeams gefestigt und gestärkt wurde, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Im 5. Jahr des Königs Rehabeam zog Schishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf, denn sie hatten sich am Herrn versündigt. So, es ging 3 Jahre gut und dann hat man sich von Gott abgewandt. Und Gott, er flackert da nicht lange herum sozusagen, sondern er lässt direkt die Folgen, ja, auch kommen und lässt den König von Ägypten, den Schishak, auch über Israel kommen. Und dann aber die Reaktion in Vers 6 und 7. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sagten, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, erging das Wort des Herrn an Schemaja. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht vernichten, sondern ich will ihnen etwas zur Rettung geben und mein Grimm soll nicht durch Schishak auf Jerusalem ausgegossen werden. Und Vers 12, weil er sich demütigte, da wird von Rehabeam gesprochen, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm, sodass nicht alles vernichtet wurde, denn es war in Juda noch etwas Gutes. Was können wir aus dieser ganzen Geschichte lernen? Gott stellt Salomo vor die Wahl und Salomo trifft schlussendlich doch ja, nicht das Richtige, sondern sein Herz weicht von Gott auch ab. Und dann merken wir, wie all die Folgen auch eintreffen. Und was mir persönlich aufgefallen ist, wir haben doch eindeutig gelesen, wie Gott dem Salomo begegnet ist und ihm gesagt hat, weil du abgewichen bist, ja, wird das und das eintreten. Nicht zu deinen Lebzeiten, aber von deinem Sohn wird das Königreich dann genommen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir lesen an keiner Stelle, dass Salomo das seinem Sohn gesagt hat. Wir lesen das an keiner Stelle. Das ist wiederum so interessant, dass wir wiederum nirgends Hinweise haben, dass Salomo sich tatsächlich gedemütigt hatte. Ja? Dass er es bereut hat, dass er irgendwie gesagt hat, mein Sohn, also Gott hat so gesprochen, es tut mir so leid. Ich meine, ich habe 40 Jahre wirklich in Wohlstand gelebt, ich habe nur Frieden erlebt. Uns ging es bisher gut, aber es kommen Zeiten und ich mache mir Sorgen um dich. Es wird das und das passieren, lesen wir nirgends. Wir lesen hier aber von Rehabeam, dass er, als er abgewichen ist, dann hat er sich in dem Sinne warnen lassen und er demütigt sich vor Gott. Und wie reagiert Gott? Immer wo er ein demütiges Herz vorfindet, da ist er immer bereit, auch den Menschen auch zu vergeben. Und wir lesen aus dieser Geschichte, meine Lieben, möchte es aus Jeremia 27, Vers 5 so auf den Punkt bringen. Da spricht Gott so, ich habe die Erde gemacht und Menschen und Vieh, die auf der Erde sind, durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm und gebe sie, wem ich will. Das sagt Gott. Ich habe die Erde geschaffen, ich habe Menschen geschaffen, ich habe das Vieh geschaffen und meins gebe ich, wem ich will. Und wisst ihr, das steht in so einem krassen Gegensatz zu dem, was wir so allgemein empfinden in einer Welt, wo wir eigentlich leben. In der Firma, wie auch immer, ja, da gibt es einen Chef, der sagt, da geht's lang, das und jenes musst du machen. So, es gibt Leute, über uns regieren, die sagen, das ist richtig, jenes ist richtig. Es kommen Ideologien auf, die Menschen für richtig befinden. Und irgendwie hat das alles Einfluss auf uns. Wir leben in dieser Welt und wir können so leicht dazu kommen, dass wir eben mehr auf Menschen schauen, anstatt auf Gott, der im Hintergrund ist, nicht sichtbar für uns, aber der 100% die Fäden in seiner Hand hat. Meine Lieben, das wollen wir immer wiederum uns auch vergegenwärtigen. Und Gott achtet auf eins. Wir haben das in dem Einleitungswort auch gelesen, als Gott dem Salomo begegnet auch ist. Und er sagt so, sieh, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen heiße oder die Pest unter mein Volk kommen lasse. Da spricht Gott, ja. Er lässt etwas über ein Volk kommen. Und dann sagt er so, mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, indem sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das ist der Weg, wie Gott mit Menschen auch arbeitet. Er gibt den Menschen freien Willen und der Mensch darf in dem Sinn entscheiden. So entscheidet er sich für diese Seite, für jene Seite. Und der Mensch muss immer die Konsequenzen seines Handelns auch tragen. Und Gott sucht schlussendlich immer dieses demütige Herz bei den Menschen und ist wirklich immer bereit, auch hier ja, die Sünde zu vergeben, wie wir hier lesen, und das Land zu heilen. Und wir haben letzten Mittwoch gehört, dass es um unser Land, um unsere Gesellschaft nicht gut bestellt ist. Wir sind so zu dem kurzen Statement gekommen, dass unsere Gesellschaft gottlos lebt. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Wie gehen wir als Menschen eigentlich mit Herausforderungen, mit Problemen auch um? Und da möchte ich so mehr auf den heutigen Tag zu sprechen kommen oder alles, was damit zu tun hatte, auch im Vorfeld. Wisst ihr, ich nehme nun ein Stichwort, das Thema, und wir schauen zuerst, wie Menschen reagieren und dann schauen wir, wie Gott Probleme löst. Menschen sagen so bei dem Thema Migrationspolitik, viele Jahre hat das irgendwie scheinbar nicht so ganz richtig funktioniert, jetzt müssen wir von dem linken Extrem irgendwie ins rechte Extrem gehen. Früher hat man die Hände ausgestreckt, alle sind herzlich willkommen. Jetzt will man die Grenzen dicht machen, so jeden kontrollieren und so weiter. Also komplettes Gegenteil. Es gab Menschen natürlich hier, die heute gewählt werden wollen, die ganz klar eine Meinung hatten zu diesem Thema und die auf einmal bereit waren, diese Meinung zu ändern. Warum? Nur um gewählt zu werden. Man verbiegt sich in diesen Dingen und es geht nicht um innere Überzeugungen, sondern es geht darum, wie kann ich persönlich einen Profit daraus schlagen? Man beschäftigt sich im Prinzip mit Symptomen, aber nicht wirklich mit Ursachen des Problems. Und so können wir das eine, das andere anführen. Und ich persönlich komme zu dem Entschluss, da ist überhaupt keine Gottesfurcht da. Da ist überhaupt auch nicht die Bereitschaft, wirklich sich zu demütigen vor Gott. Man gibt es irgendwie so zu, ja, es war vielleicht nicht so richtig so in diese Richtung, aber wir wollen das jetzt ganz, ganz anders machen. Und anstatt von der linken Seite vom Pferd zu fallen, fällt man dann von der rechten Seite. Ich habe mich gefragt, wie hätte Jesus in dieser Situation gehandelt bei dem Thema Migrationspolitik? Wie hätte Jesus gehandelt? Weiß nicht, ob wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Hätte alle Menschen empfangen und ihnen Brot und Wasser bloß gegeben? Eine Variante. Oder hätte Jesus alle Grenzen dicht gemacht? Oder hätte Jesus den Menschen, die wirklich notleidend sind, was hat er ihnen gesagt? Er hätte ihnen das Reich verkündigt, er hätte die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigt. Meine Lieben, und das ist der Punkt, was in unserem Land fehlt. Es entsteht ein komplettes Vakuum. Die Wahrheit, die wird nicht hochgehalten und die Führenden, will ich so sagen, Vertreter auch der geistlichen Elite, sie haben sich an dem linken Mainstream angepasst. Und darum entstehen auch solche Folgen. Ich möchte ein anderes Beispiel zeigen, was wir in Übersee aktuell erleben. Wir haben einen neuen Präsidenten dort und seine Art zu regieren, America first, Amerika zuerst. Und manche Menschen hier im Land, die fangen wirklich an, die Augen zu reiben und verstehen überhaupt nicht, was da vorgeht. Und die Frage ist, wie verstehen wir als Christen auch so ein Verhalten? Für die einen Menschen ist es dieser lang erwartete Retter, der irgendwas verändern soll. Und wisst ihr, wir wollen immer im Hinterkopf behalten, Gott setzt ein, tatsächlich. Aber wir sollten immer uns fragen, verhalten sich Menschen dann trotzdem biblisch oder nicht? Und die Art und Weise, wie regiert wird, es wird Druck gemacht und schlussendlich will ich so sagen, was ich so heraushöre, es geht immer um einen Deal. Es geht immer um einen Deal. Wie kann ich persönlichen Profit eigentlich daraus schlagen für Amerika und für sich persönlich? Und wisst ihr, wenn man auch gewisse Moralgesetze vielleicht besser betont in den Vordergrund stellt, so müssen wir doch, wenn wir das Ganze aus biblischer Sicht auch beurteilen, müssen wir sagen, eine absolut egoistische Herzenshaltung. Da ist nichts davon zu sehen, dass man wirklich demütig vor Gott wandelt. Überhaupt nicht. Und die Frage ist, wie geht eigentlich Gott mit Problemen um? Und jetzt möchte ich uns genau das Gegenteil auch zeigen, wie Gott an dieser Stelle auch arbeitet. Wisst ihr, als Adam und Eva sich verführen ließen durch Satan, in die Sünde gefallen, sich von Gott abgewandt haben, wie hat dann, sage ich mal, Gott reagiert? Hat er sie ausgegrenzt? Hat gesagt, oh, ihr habt so böse gehandelt, ich möchte euch überhaupt nicht sehen, ja, auf diese Art. Gott hat auch nicht irgendeinen Kurs, sage ich mal, ins Leben gerufen, dass er sagt, okay, vielleicht haben die es nicht verstanden, die müssen mal so 3 Monate zu einem Kurs gehen, ich bringe ihnen einfach bei, wie sie miteinander umgehen sollen. Und wenn sie das irgendwie gelernt haben, dann wird es schon irgendwie werden. Macht er auch nicht. Was macht Gott tatsächlich? Er weiß, das Problem liegt im Herzen der Menschen. Das weiß Gott. Und er weiß, es gibt nur einen Weg, diesem Problem zu begegnen. Der Sohn Jesus Christus muss auf die Erde kommen. Er muss die Schuld aller Menschen als Sündloser auf sich nehmen und er muss auch am Kreuz für die Sünden aller Menschen auch sterben. 1. Korinther 1, Verse 22 bis 23, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Warum hat Apostel Paulus Jesus Christus den gekreuzigten, gepredigten Menschen? Weil das der einzige Weg war, zu zeigen, dass und das Kreuz, es ist wirklich das Symbol für Rettung, für Hilfe. Und wir wissen schon aus dem Alten Testament, dass die Versöhnung nur eigentlich geschah, als Blut geflossen ist. Und darum musste der Herr Jesus für uns auch sterben. Sein Blut musste fließen, damit wir persönlich versöhnt werden. Aber meine Lieben, wir predigen nicht einen toten Jesus, der auf dem Kreuz geblieben ist. Ja, wir predigen den gekreuzigten Jesus. Den predigen wir nicht, weil das Kreuz, das ist leer. Jesus Christus, er ist doch auferstanden, er lebt und er regiert auch. Das heißt, Gott hat einen Weg gewählt, wo er sozusagen, möchte ich so menschlich sagen, über seinen Schatten gesprungen ist. Und er hat das Liebste, er hat seinen einzig geborenen Sohn dahingegeben. Für uns aus Liebe. So löst Gott Probleme, dass er sagt, pass auf, wenn andere sich auch von mir abwenden, ich mache sozusagen mit meinem persönlichen Vorbild vor. Und es gab überhaupt auch keinen anderen Weg, auch der Versöhnung. Meine Lieben, und dieser Gedanke, dass Gott immer zuerst mit dem Herzen arbeitet, das ist uns doch auch, denke ich, so bekannt. Matthäus 15 wird uns einiges berichtet, wie die Schriftgelehrten, wie die Pharisäer gekommen sind und Jesus fragten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. So Menschen waren der Meinung, diese äußere Reinigung, Reinheit, die ist ganz, ganz wichtig. Und sie hat auch eine gewisse Bedeutung tatsächlich im Leben auch der Menschen. Aber der Herr Jesus, er hat von dem 18. Vers das ganz klar auf den Punkt gebracht. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. Gott arbeitet immer mit unserem Herzen zuerst. Und aus dem heraus soll natürlich sich das ganze Leben dann noch ändern. Und wir haben heute die Wahl. Wir haben heute die Wahl des Kreuzes. Und es gibt, ich möchte drei Möglichkeiten erwähnen. Die eine Möglichkeit ist, dass wir am Kreuz Jesu Christi gedanklich vorbeigehen. Dass uns all das völlig kalt lässt, dass wir gefangen sind in unseren Sorgen, in unseren Wünschen, was wir noch alles erreichen wollen im Leben oder wie auch immer. Und uns lässt der Gedanke völlig kalt. Die zweite Gruppe von Menschen sind Menschen, die sagen, weißt du was, ich weiß, es gibt Gott und ich möchte Gott auch dienen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, von was sprecht ihr überhaupt? Eigentlich führe ich doch ein gutes Leben. Ich versuche, mit anderen Menschen irgendwie auszukommen. Und wisst ihr, diese Herzenshaltung, sie kann noch weitergehen. In Lukas 18 wird uns ja die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner berichtet. Der Pharisäer natürlich, das war doch einer, der sehr aktiv Gott gedient hat, ja? Ganz bewusst alle Gebote eingehalten hat. Und da lesen wir diese Geschichte, es gingen zwei Menschen in den Tempel hinauf, um zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Dann sagt er, was er alles tut, er fastet, er gibt Almosen. Und was sagt Gott eigentlich zu diesen Menschen? Er sagt eigentlich zu ihm, ich möchte so mit meinen Worten sagen, einerseits freue ich mich so sehr, dass es Menschen gibt, die eigentlich nach mir fragen, die bereit sind tatsächlich zu kommen und mich anzubieten, die bereit sind, ja, mir zu dienen. Und wisst ihr, aus der Sicht des Alten Testamentes müssen wir sagen, hat doch der Pharisäer wirklich ein perfektes Leben gehabt, was er zumindest so aufzählt. Aus Gottes Sicht, das muss ein gerechter Mann sein. Und wenn wir dann noch bedenken, dass natürlich die Erkenntnis bei so vielen Menschen der damaligen Zeit ja noch nicht da war, obwohl in den Propheten das immer wieder doch stand, dass Gott mit dem Herzen arbeitet, dass Gott sucht wirklich Menschen, die sich demütigen vor ihm, so merken wir bei diesem Pharisäer, dass er zwar alles eingehalten hat, aber hat sich das Herz verändert? Das Herz hat sich nicht verändert. Das Herz, es war hochmütig gewesen. Das Herz hat Gott vorgelegt und hat gesagt, weißt du, ich glaube, du siehst wahrscheinlich nicht, was ich alles mache. Und dann tut er ja aufzählen alles. Und er rechtfertigt sich selber vor Gott. Und Gott sagt, weißt du, das hat alle seinen Platz, aber eins hast du nicht begriffen, dein Herz muss sich ändern. Und dann haben wir diesen Zöllner, und von ihm heißt es nur, aber der Zöllner stand etwas entfernt, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Herr Jesus weiter, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Meine Lieben, so arbeitet Gott mit Menschen, immer mit dem Herzen des Menschen. Gott möchte nicht unsere tollen Taten, dass wir ihm vorbringen, sondern Gott möchte, dass wir wirklich uns demütigen vor ihm, dass wir bereuen, dass wir aufrichtig Buße tun für unsere Werke, für unser Leben auch. Und dann ist Gott bereit, den Menschen zu erhöhen und ihm den Status, möchte ich so sagen, eines Kindes Gottes zu geben und sagen, du bist mein Kind. Die Frage ist, wie gehen wir persönlich mit dem Kreuz um? Wir haben heute die Wahl. Und ich möchte kurz noch auf einen kurzen Gedanken weitergehen. Wie gehen eigentlich Kinder Gottes mit der aktuellen Situation um, will ich so sagen. Nicht nur mit der aktuellen Situation, sondern wie beurteilen Kinder Gottes Entwicklungen in der Welt? Und ich möchte uns nur aus dem Propheten Daniel ein paar Verse zitieren, wie Daniel reagiert hat. Wir wissen doch, dass er als junger Mann von etwa 16 Jahren wurde er verschleppt auch nach Babylon und wie er dann auch dort vor einigen Königen auch gedient hat. Und dann heißt es so in Daniel 9 ab dem 4. Vers. Daniel 9 von Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. Was sagt diese Aussage oder dieses Gebet Daniels aus? Es ist sehr interessant, Daniel war doch ein junger Mann gewesen und er könnte doch völlig frei von sich aus sagen, weißt du was, also, ja Gott, die Sache um unser Volk sieht nicht gut aus, aber ich diene dir von ganzem Herzen. Weißt du, ich möchte deinen Willen tun. Ja, früher die anderen, die haben falsch gehandelt. Aber wisst ihr, hier kommt eine ganz, ganz andere Gesinnung, ganz, ganz andere Gesinnung heraus, dass er immer hier spricht, wir. Er sagt nicht die anderen, sondern er sagt, wir gehorchten nicht. Wir haben gesündigt. Und was meint es hier? Dass Daniel sich sozusagen unter diese Strafe, unter die ganze Situation sich persönlich gebeugt hat. Er hat eine gewisse, eine innere Betrübnis gehabt. Ihm hat es so weh getan, wie es um das ganze Volk aussieht. Und darum hat er nicht mit Fingern auf andere gezeigt, wie schlimm die sind und was sie alles gemacht haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir manchmal so in unserer Welt leben, sagen, ja klar, die anderen, ja, und wie sie handeln, wie schlimm alles ist. Meine Lieben, das ist so, weil Menschen eben gottlos sind. Die Frage ist, was müssen wir als Christen tun? Und der erste Gedanke ist, wir müssen uns persönlich vor Gott demütigen und ins richtige Verhältnis zu Gott kommen. In den richtigen Status, ja, dass Gott uns gerecht spricht, dass wir seine Kinder werden. Und dann diese Herzenshaltung, dass wir sagen, Herr, erbarme dich bitte, Herr, unseres Landes. Man stellt sich sozusagen unter dieser Last und man legt Fürbitte für andere Menschen auch ein. Und das ist der Gedanke, was wir auch in dem Neuen Testament auch haben, dass wir für Könige, für Regierende, für alle Menschen beten sollen. Das ist diese Herzenshaltung, die Gott bei uns sucht. Und Gott möge uns als Land gnädig sein, Gott möge uns als Einzelne gnädig sein. Amen.